Wer sehnt sich nicht nach Freiheit? Von was und wofür? Sind die Menschen frei, die gerecht, tugendhaft und königlich sind und die sich nicht von außen beherrschen lassen, sondern die über sich herrschen? So jedenfalls sagen es Philosophen. Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geiste der Brüderlichkeit begegnen. So lautet die allgemeine Erklärung der Menschenrechte, Artikel 1 der UNO-Charta. Unfreiheit ist etwas, was unseren Lebensnerv ganz besonders empfindlich trifft. Den Drang nach Freiheit können wir sehr stark bei unseren Kindern feststellen. Als Eltern sind wir hier manchmal sehr stark gefordert, das richtige Maß zuzulassen. Als Erwachsene wissen wir, dass alles seinen Preis hat. Völlige Freiheit gibt es nicht. Wir sind nur insoweit frei, als es die Grenzen unserer Nächsten zulassen. Die Entscheidung für das eine ist auch gleichzeitig die Entscheidung gegen das andere. Wir wollen die Befreiung miteinander betrachten, die wir als Gottes Eigentum, als Gottes Kinder erfahren können. Als Gottes Kinder wissen wir, dass Gott uns erschaffen hat. Und wir wissen, dass Jesus für uns gestorben ist und uns losgekauft, erlöst und befreit hat. Jesus selbst sagt im Johannesevangelium zu seinen Jüngern: Wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und werdet die Wahrheit kennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. Und in einem weiteren Vers sagt Jesus: Wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. In seinem Brief an die Kolosser beschreibt Paulus Jesus als unseren Befreier. Paulus hat in unterschiedlichen Weisen in seinem Leben Befreiung erfahren. Er gibt ein Zeugnis in seinem Brief an die Kolosser darüber ab, was ihm Jesus bedeutet und was Jesus auch für uns bedeutet. Diesen Brief hat er wahrscheinlich in einem Gefängnis geschrieben. Dazu lese ich aus Kolosser 1, Verse 12 bis 20. Der Text ist ausgedruckt auf den Gemeindezetteln. Ich lese nach der Luther-Übersetzung. Dann werdet ihr mit Freuden dem Vater Dank sagen, der euch fähig gemacht hat zur Teilhabe am Erbe der Heiligen im Licht. Er hat uns von der Macht der Finsternis errettet und uns in das Reich seines lieben Sohnes versetzt, durch den wir die Erlösung haben, nämlich die Vergebung der Sünden. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten. Alles ist durch ihn und auf ihn hin geschaffen. Und er ist vor allem, und es besteht alles in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, damit er in allem der Erste sei. Denn es hat Gott gefallen, mit seiner ganzen Fülle in ihm zu wohnen und durch ihn alles zu versöhnen mit Gott, es sei auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz. Paulus sorgte sich um die Gemeinde in Kolossä. Die Gemeinde setzte sich aus Juden, Griechen und alteingesessenen Phrygiern zusammen. Er hatte gehört, dass die unterschiedlichen Gruppen ihr eigenes Gedankengut ins Christentum einbringen wollten, und das führte zu Reibereien. Er sah darin eine Gefährdung für diese Gemeinde. Zum Beispiel, die Juden wollten die Beschneidung, ihre Speisegebote und ihre Festtage beibehalten und stellten damit die Rechtfertigung allein aus Glauben in Frage. Paulus will mit diesem Brief die Gemeinde auf die Hauptsache, aufmerksam machen. Das Ziel Gottes mit der Welt. Und dieses Ziel ist nur durch und in Christus zu verstehen. Christus hat uns in seinem Leben den Willen Gottes vermittelt, und zwar in einer Sprache und Art, die uns Menschen eigen ist, damit wir das verstehen. Vom allumfassenden Rettungsgedanken Gottes durch seinen Sohn wollen wir uns nun in unsere kleine Welt begeben und anhand seines Wortes versuchen zu verstehen, welche Bedeutung dies für uns im Sinne der Befreiung haben kann. Bei meiner Vorbereitung auf heute bin ich auf die Geschichte einer Frau gestoßen, die wir aus der Apostelgeschichte kennen. Und ich bin sicher, dass ihr wisst, wer das ist. Ihr Heimatort befand sich in Phrygien, in der heutigen Türkei, also Kleinasien. Nun lebte sie in Philippi in der hellenistischen Kultur. Dort war es im Gegensatz zum Orient für eine Frau möglich, eigenständig zu arbeiten. Sie war eine wohlhabende, erfolgreiche Geschäftsfrau, eine selbstständige Unternehmerin. Sie handelte mit einer außerordentlich teuren Ware, die der obersten Schicht der Gesellschaft vorbehalten war. Sie verkaufte Luxusstoffe aus ihrer Heimat und befand sich nun in Philippi in Mazedonien auf europäischem Boden, um diese Stoffe dort zu verkaufen. Phrygien war in der Antike ein Zentrum der Purpurherstellung. Purpur war der rote Farbstoff, der aus der Purpurschnecke gewonnen wurde. Und nur wenige Gramm zu gewinnen, war der Saft von 10.000 Purpurschnecken nötig. Die mühsame und kostspielige Gewinnung der Farbe machte diesen Farbstoff so kostbar und entsprechend teuer. Im Umgang mit den Menschen der gehobenen Gesellschaft war sie firm. In ihrem Leben hat sie alles erreicht, was sie mit ihren Neigungen und Fähigkeiten und mit den Voraussetzungen, die sie sich im Laufe des Lebens erworben hatte, erreichen konnte. Sie war, wie man so zu sagen pflegt, eine emanzipierte, karrierebewusste Frau. Nach außen erkennbar führte sie ein Leben, von dem vielfach manch einer träumte. Was sie wohl dafür aufgewendet hatte, welchen Preis sie wohl für diesen Stand, für diesen Status in ihrem Leben bezahlt haben mag, durch welche Höhen und Tiefen musste sie gehen, auf was hat sie verzichten müssen, bis sie dieses Plateau erreicht hatte. Und nun, am Ende ihrer Aufstiegsmöglichkeiten angekommen, auch der Aufstieg hatte bekanntlich seine Grenzen, zieht sie Bilanz bezogen auf ihr bisheriges Leben. Alles in ihrem Leben hatte sich auf den beruflichen Erfolg ausgerichtet. Und nun schaut sie zurück und denkt, soll das so weitergehen? Ist das wirklich alles in meinem Leben? Soll mein Leben nun so dahin plätschern? Inzwischen werdet ihr erraten haben, um welche Frau es geht in der Apostelgeschichte. Es ist Lydia, von der uns in der Apostelgeschichte berichtet wird. Lydia merkt, dass ihr etwas fehlt und sie sucht. Sie sehnt sich nach Besserem, nach Höherem. Was kann ihr das Leben noch bieten? Soll alles mit der Sehnsucht im Herzen enden? Sie gehört offensichtlich zu den Menschen, die nur an Geschäft und Gewinn und reichem Leben nicht genug haben. Die Sehnsucht treibt sie um und macht sie empfänglich für andere Dinge. So geht sie vor das Stadttor von Philippi, zum nahegelegenen Fluss, wo sie die Gebetsfrauen und Paulus sieht. Sie setzt sich zu ihnen. Die Frauen hören gespannt auf das, was Paulus sagt. Paulus verkündigt das Evangelium. In der Geschichte lesen wir, dass der Herr der Lydia das Herz auftat. Und die Worte von Paulus gehen ihr direkt ins Herz. Sie findet zum Glauben und lässt sich und ihr Haus, was man auch immer darunter verstehen macht, sich und ihr Haus taufen, so heißt es dort. Die erste Bekehrung und Taufe auf das Bekenntnis des Glaubens an Jesus Christus auf europäischem Boden. Welch denkwürdiges Geschehen. Da wären wir wohl gerne dabei gewesen. Lydia fühlte sich befreit und schon entwickelt sie Aktivitäten für Gott. Ob sie ihrer bisherigen geschäftlichen Tätigkeit weiter nachgegangen ist, erschließt sich uns nicht. Aber vorstellen kann ich mir das schon. Mit Christus im Herzen arbeitet es sich auch in nicht geistlichen Berufen sehr gut. Aber wie kommt eigentlich Paulus zu dieser Gebetsstätte? Paulus hatte große Pläne geschmiedet. Er setzte seine ganze Kraft, die er bis zu seiner Berufung gegen die Christen aufgewendet hatte, nun für Jesus ein und möchte am liebsten schnellstens den Menschen der ganzen Welt den Weg zu Jesus zeigen. Und er plant seine Missionsreisen. Nach den Besuchen seiner Gemeinden überlegt er, wie es weitergehen könnte. Er plant die zweite Reise und tritt sie an. Er hat große Dinge vor und ist voller Eifer. Und nun kommt sein Traum. Paulus sieht in der Nacht ein Gesicht. Ein mazedonischer Mann winkt ihn zu sich herüber. Und er weiß sofort, hier ist er gemeint. Er sieht darin die Führung seines Herrn und überlegt nicht lange. Er bricht die geplante Reise ab und folgt sofort diesem Auftrag. In Philippi angekommen, suchte er die vermutete Gebetsstätte auf. Es war so üblich, dass man sich zum Gebet vor dem Stadttor am Flussufer trat, weil man das Wasser zu den vorgeschriebenen Waschungen brauchte. Und wie vermutet, trifft er dort einige Frauen, die dort zum Beten zusammengekommen waren, unter anderem auch Lydia. Gott, unser Schöpfer, hat uns mit einer Freiheit ausgestattet, die es uns erlaubt, unsere Entscheidung selber zu treffen. Tagtäglich werden wir in allen Bereichen unseres Lebens von mehr oder weniger großen Entscheidungen gestellt. Wir haben die Freiheit, auszuwählen. Und dabei befinden wir uns manchmal an einer Weggabelung, manchmal sogar mit mehreren Möglichkeiten, aus denen wir auswählen können. Besonders, wenn es um wichtige Dinge in unserem Leben dabei geht, fällt uns die Entscheidung nicht leicht. Denn wir können ja nicht in die Zukunft schauen. Wir haben die große Freiheit der Entscheidung. Und diese Entscheidung kann grundlegend für unser Leben sein. Zu wählen, ob wir mit Christus durch dieses Leben gehen wollen oder nicht. Und diese Entscheidung erledigt sich nicht von selbst. Vielleicht glaube ich, mich nicht entscheiden zu müssen, weil ich in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen bin oder weil ich sonntags den Gottesdienst regelmäßig besuche oder mich an gemeindliche Aktivitäten beteilige. Aber wenn ich diese Entscheidung nicht bewusst treffe, dann treffe ich sie dadurch, dass ich sie nicht treffe, nämlich für den Weg ohne Christus. Ich komme noch einmal auf den Brief von Paulus zurück. Die Grundlage für die richtigen Entscheidungen, die wir zu treffen haben, ist unsere Befreiung durch Jesus Christus und der Glaube an ihn. Das ist die Basis, von der aus wir ein befreites Leben führen können. Demgemäß sollte Jesus die Hauptsache in unserem Leben sein. Wie aber gelangen wir zu dieser Grundlage? Indem wir uns für Christus entscheiden. Diese Grundsatzentscheidung haben wir zu treffen. Auch Paulus hat die Entscheidung getroffen, als Jesus plötzlich in sein Leben trat. Wir kennen die Berufungsgeschichte von Paulus, nur ganz kurz. Er befand sich im Eifer des Gefechts gegen die Christen. Er war nicht auf der Suche nach einem besseren Leben wie Lydia. Er fand sich ganz toll in seiner Rolle und, wie er sicherlich meinte, in seiner erfolgreichen Rolle. Und dann passierte etwas, womit weder er selbst noch andere gerechnet haben. Jesus trat in sein Leben in der uns bekannten wirkungsvollen Weise, dass seine totale Umkehr zur Folge hatte. Jesus hatte ihn gerufen und er wurde vor die Entscheidung gestellt. Wir erkennen darin die unterschiedlichen Wege auch, die Gott mit Lydia und Paulus unabhängig voneinander gegangen ist. Die nach mehr und besserem suchende Lydia und der von Jesus gestellte, christenverfolgende Saulus, der dann zum Paulus wurde. Die Geschichte von Lydia ist ein wunderbares Beispiel dafür, dass Gott, wenn wir ihn ernsthaft suchen und ernsthaft nach dem Sinn unseres Lebens fragen, Mittel und Wege hat, uns zu ihm zu führen. Die Berufungsgeschichte von Paulus zeigt uns, dass Gott uns ganz einfach vor die Entscheidung stellen kann und ganz plötzlich. Die Geschichte eines jeden Einzelnen von uns, die wir hier zusammen sind, ist so unterschiedlich wie die Anzahl aller, die wir hier sind. Gott hat mit jedem seinen ganz speziellen Weg. Entscheidend ist, ob wir uns mit dem zufrieden geben, was wir ohne Gott und Christus sind. Aber wie gelangen wir dahin, dass wir so wie Paulus Aufträge von Gott als solche erkennen und uns danach ausrichten und dann zu der richtigen Entscheidung kommen? Was kann uns daran hindern und uns der Freiheit berauben, dass uns nicht energievoll Aktivitäten entwickeln lässt, uns nicht verzichten lässt auf das, was wir meinen haben zu müssen oder tun zu müssen, weil wir uns selbst vielleicht zu sehr in den Vordergrund stellen? Was kann es sein, dass sich uns in den Weg stellt und uns gefangen nimmt und uns daran hindert, wahrhaftig zu sein, inneren Frieden und innere Freude zu haben, innere Ruhe zu finden, Hoffnung zu haben auf das, was besser ist? Ich glaube, dass Gott uns eine Sehnsucht ins Herz gelegt hat. Nach Wahrheit, nach Frieden, nach Freude, nach Ruhe, nach Hoffnung, nach einer Macht, die größer ist. Kennen wir so eine Sehnsucht nach Befreiung von den Dingen, die uns hindern, die uns gefangen nehmen, wie sie Lydia erfahren hat? Erinnern wir uns an unsere eigene Berufungsgeschichte, als wir uns für Christus entschieden haben, an die Befreiung, die wir damals erfahren haben? Ich glaube, dass wir das nie vergessen in unserem Leben, wann immer das auch gewesen sein mag. Ich durfte die Befreiung vor 50 Jahren erfahren. Damals war ich 12 Jahre alt und die Dinge, von denen mich Jesus befreit hat, lagen naturgemäß im kindlichen Bereich. Reicht diese erstmalige Befreiung für unser ganzes Leben? Die Befreiung, die Jesus uns mit seinem Tod erkauft hat, gilt für alle Menschen und es gilt für unser ganzes Leben. Die Frage ist nur, wie verbunden wir mit Jesus leben. Auf meinem Weg seit meiner Befreiung im Kindesalter habe ich erfahren, dass durch meine Art zu leben ich mir selbst immer wieder Dinge aufgebürdet habe, die zur Unfreiheit geführt haben. Sie nahmen mich gefangen. Ich kann euch sagen, dass ich oft Befreiung erfahren habe und dadurch viel mit Jesus erlebt habe. Und genau diese Erfahrungen haben bei mir zu dem Thema des heutigen Tages geführt. In einer Predigt vor vielen Jahren, es sind über 15 Jahre her, ist mir dies besonders bewusst geworden. Diese Predigt betraf die Befreiung von Gebundenheiten, in die wir fast unmerklich hineingeraten und die uns in unserer weiteren Entwicklung mit Christus hemmen. Vieles wurde mir dabei klar, von dem ich mich zu trennen hatte, wollte ich den Weg mit Christus weitergehen. Und das wollte ich. Nun ist es ja nicht so einfach, Dingen, die einem so sehr wichtig geworden sind, an die zweite, dritte Stelle zu rücken oder vielleicht ganz fallen zu lassen. Ich hatte das Gefühl, einen schweren Weg vor mir zu haben. Nach der Predigt sah ich mich am Büchertisch um und mein Blick fiel auf eine kleine Doppelkarte. Diese Karte trug als Motiv einen blühenden Baum. Und da Bäume mir etwas Besonderes bedeuten, nahm ich diese Karte, klappte sie auf und las: Fürchte dich nicht, sondern sei fröhlich und getrost, denn Gott kann auch große Dinge tun. Gott kann. Es war ein längerer Prozess, Aber ich konnte die Dinge, die mich gefangen genommen hatten, mit seiner Hilfe sekundär werden lassen. Erst jetzt, anlässlich der Vorbereitung für heute, habe ich entdeckt, dass sich unter dem Baum auf dieser Karte, sehr zurückhaltend allerdings, das Verkehrsschild Aufhebung der Beschränkung, also freie Fahrt, befand. Welch wunderbarer Vergleich. Nun zum Praktischen. Was können es für Dinge sein, die uns hindern, in Christus mit befreiten Schritten durch die Welt zu gehen? Sind es die beruflichen Aufgaben wie bei Lydia, die keinen Raum in uns für das Wirken durch Jesus zulassen? Haben wir übermäßige Angst vor etwas, was wir nicht beeinflussen können? Sind es Verletzungen, die zu einem Rückzug oder zu Aggressionen anderen gegenüber geführt haben? Sind andere durch uns verletzt worden und wir finden darüber keine Ruhe? Ist es ein Konflikt, der einen klaren Gedanken nicht zulässt? Ist es der Groll auf andere, weil sie etwas getan haben, was wir nicht erwartet haben und weil uns das gegen den Strich gegangen ist? Auch wenn wir schon lange den Weg mit Jesus durch dieses Leben gehen, sind wir vor vorgenannten Dingen nicht gefeit. Wir dürfen aber immer wieder mit der Gnade Jesu rechnen, wenn wir zu ihm kommen und uns vor ihm in Wahrheit zu den Dingen bekennen, von denen wir betroffen sind. Er will uns helfen, damit richtig umzugehen und vielleicht auch gänzlich davon befreien. Darauf liegt auch eine Verheißung. Es würde den zeitlichen Rahmen sprengen, wenn wir im Detail alle soeben genannten Behinderungen jetzt gemeinsam betrachten würden. Deshalb habe ich nur ein Thema aus dieser Aufzählung herausgegriffen, und das ist der Umgang mit Verletzungen, die uns bewusst oder auch unbewusst zugefügt werden und die uns so gefangen nehmen können, dass wir uns nicht mehr frei entfalten können und die unser Leben in eine Bahn drängen, von der wir mit eigener Kraft nicht mehr herunterkommen. Ich glaube, wir sind uns einig darüber, dass uns alle sowohl in der Rolle als Verletzende als auch als Verletzte wiederfinden. Wir sind in unserem Leben in vielen großen und kleinen Kriegen verwickelt, die zu gegenseitigen mehr oder weniger starken Verletzungen führen können. Wenn uns bewusst ist, dass jemand gegen uns gesündigt hat, uns verletzt hat, leiden wir darunter. Der Schmerz greift unsere geistliche und in Folge auch unsere körperliche Gesundheit an. Wir ergreifen Aktivitäten, die nicht zu unserem Lebensprogramm gehören. Wir sind beeinträchtigt in unserem Denken und Handeln, geblockt. Unglaube, Wut, Enttäuschung, Groll, Depression oder der Wunsch nach Rache sind natürliche menschliche Regungen, versuchen sich mehr oder weniger stark in uns auszubreiten. Wie können und wollen wir damit fertig werden? Uns in Aktivitäten stürzen, um es zu verdrängen? Sicher, das wird uns zumindest vorübergehend halbwegs gelingen. Es wird uns im Augenblick etwas leichter, aber wir werden es dadurch nicht los und später ist die Last noch viel größer. Es gibt nur einen Weg. Es gibt nur einen Weg, wenn wir von Verletzungen und ihren verheerenden Folgen befreit werden wollen. Und das ist Vergebung. Dem zu vergeben, der uns verletzt hat. Wenn wir an Vergebung denken, dann denken wir zunächst an die ideale Situation. Das ist, wenn der Verletzende seine Sünde eingesteht. Das Ziel ist die Versöhnung, die Wiederherstellung der zerbrochenen Beziehung. Und sowohl der Verletzende als auch der Verletzte gehen befreit aus dieser schlimmen Situation hervor. Das ist mustergültig. Leider spielt sich das oft anders ab. Der Versöhnungsweg kann ein ganz langer Weg werden und mit ihm ein entsprechend langer Leidensweg für den Verletzten. Oder es kommt gar nicht zum versöhnenden Finale, weil der Verletzende seine Schuld bestreitet. Vielleicht weiß er nicht einmal, dass er jemand verletzt hat. Vielleicht lebt er auch gar nicht mehr. Was dann? Dann dürfen wir Jesus diese Kümmernis hinhalten. Wir dürfen sie mit ihm betrachten und vor ihm die Vergebung aussprechen. Nur die Vergebung kann uns wirksam aus diesem Dilemma befreien. Vergebung als Akt der Gnade. Um Jesu willen. Die größte Vergebung, die wir alle erfahren haben, haben wir durch Jesus Christus erfahren. Also, als er für uns gestorben ist, ganz gleich, wie groß unsere Schuld war oder ist. Sie ist vergeben. Paulus sagt im 2. Kapitel des Kolosserbriefes in Vers 14, er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war, und hat ihn weggetan und an das Kreuz geheftet. Und Jesus gibt uns das Rezept für unsere Befreiung. Er sagt, wenn ihr den Menschen ihre Vergehung vergebt, wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen ihre Vergehung nicht vergebt, wird euer Vater auch eure Vergehung nicht vergeben. Weiter sagt er, vergib deinem Bruder von Herzen. Er sagt, wenn wir nicht vergeben, werden wir unsere Freiheit verlieren. Jesus selbst ist uns für die Vergebung das größte Beispiel. Als Jesus gekreuzigt wurde, betete er, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ein großer Akt der Vergebung. Vergeben ist ein schwerer Akt und mit Schmerzen verbunden. Jesus bietet seine Hilfe an. Auf ihn dürfen wir schauen, ihn dürfen wir bitten, dass er uns die Kraft und den Mut dazu gibt. Ich wünsche uns allen von ganzem Herzen, dass er uns immer wieder bereit macht, uns von ihm befähigen zu lassen, anderen zu vergeben, in kleinen wie in großen Dingen. So können wir ein Segen sein für andere Menschen. Wer in diesem Sinne vergeben hat, kann sogar ein Segen sein für den, der ihn verletzt hat. Wie sonst hätte Corrie ten Boom den Menschen, der ihr so viel Leid im KZ zugefügt hat, vergeben können? Es ist ihr sicher nicht leicht gefallen, aber sie hat es mit Jesus tun können. Schwestern und Brüder, wir sind freigesprochen, ohne Verdienst, ganz aus Gnaden, durch die Erlösung, die durch Christus geschehen ist. Christus hat die Strafe, die auf unsere Sünde stand, auf sich genommen. Das dürfen wir für uns in Anspruch nehmen. Wenn wir das annehmen und von ganzem Herzen glauben können, dann sind wir wiedergeboren. Dann dürfen wir mit unserem Leben neu anfangen, auch wieder neu anfangen. Ganz gleich, wie alt wir sind. Das bedeutet wirklich ein Neuanfang. Das Bisherige hält uns nicht mehr gefangen, fesselt uns nicht mehr. Dann sind wir offen für das, was Gott uns zeigen will und für das, was er durch uns wirken will. Ich möchte mit uns beten. Herr, schenke uns das Vertrauen und die Kraft, loszulassen und den Mut aufzustehen und Neues zu wagen und unsere ureigenen Begabungen, die du uns geschenkt hast, zu leben. Amen.